50 Jahre besteht und eben dieses Jubiläum hatte. Und wir waren ja selber vor kurzem, kann man sagen, vor, wann war es? Anfang Juli, 1. bis 3. Juli. 3 Wochen sind schon wieder, die Zeit fliegt wie immer. Und da hat Ice van Dijk uns verschiedene Einsichten mitgegeben. Also unser Referent hieß Ice van Dijk, ein Holländer. Und die 4 Einheiten waren beinahe wie so eine Art Brief mit 4 Kapiteln an die Gemeinde Ludwigsburg. Und mein Mikrofon ist ein bisschen komisch. Hört ihr das auch? Ist okay, dann versuche ich das für mich zu ignorieren, wenn es für euch normal ankommt. Vielleicht ist es auch besonders gut und ich bin es nicht gewohnt. Also, 4 Einheiten hatten wir auf der Lindenwiese bei unserem Gemeindewochenende. Und die erste und damit älteste Gemeinde auf europäischem Festland hat einen Brief ebenfalls mit 4 Einheiten, mit 4 Kapiteln bekommen. Und zwar vom Apostel Paulus. Wer weiß denn, welche Gemeinde die erste war auf europäischem Festland? Also nicht in Kleinasien, der heutigen Türkei, sondern sozusagen auf griechischer Seite, auf makedonischer Seite. Welche Gemeinde, Hans? Das ist mir zu groß, ich brauche eine Stadt. Philippi ist, genau. Also, dieser Gemeinde in Philippi hat er was geschrieben, das vielleicht auch die Gemeinde Ludwigsburg betrifft, die ja auch immerhin schon, ich habe nachgerechnet neulich, 112 Jahre alt ist. Und davon 72 Jahre hier in der Abelstraße schon residiert. Gilt das auch für uns, was an die Gemeinde in Philippi geschrieben wurde? Mal sehen. Schauen wir uns mal Philippi näher an und dazu die Folie 1. Prima. Das ist eine Karte, die ich ganz gut finde und da seht ihr oben, habe ich hier so einen Laserpointer, müsste eigentlich da sein, vielleicht funktioniert. In der Mitte. Ah, da ist Philippi. Also ihr seht hier Kleinasien und hier in Europa Philippi. Und hier drüben lesen wir Philipper. Das heißt so viel wie, wenn wir hier unten die Legende anschauen, dass Paulus diesen Brief vermutlich in Rom geschrieben hat und ebenfalls vermutlich in Gefangenschaft. Also das ist so die wahrscheinlichste Auslegung. Es gibt bei solchen Zeitabständen immer gewisse Unsicherheiten, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es genau so war, nämlich um das Jahr 62 nach Christus natürlich. Und Philippi war zu dieser Zeit, nämlich 62 nach Christus, übrigens zur Zeit Kaiser Neros, unter römischer Besatzung oder Herrschaft, kann man schon sagen, weil es schon seit circa 100 Jahren so war. Also circa 40 vor Christus wurde Philippi von Römern besetzt. Er konnte die Gemeinde nicht besuchen, was er vorher schon vermutlich öfter tat, also die Gemeinde in Philippi. Und daher also zum Teil sein Brief. Es gibt auch noch andere Beweggründe. Und wenn ich jetzt mal weitergehe, damit wir auch einen Eindruck über ein Foto haben, das ist von Philippi zur Zeit des Paulus heute in etwa übrig. Das Foto deckt nicht alles ab, aber selbst unser altersschwacher Beamer zeigt ein bisschen, dass für Archäologen das eigentlich hervorragend erhalten ist. So in der Mitte sehen wir das Forum, das Zentrum der Stadt, die durchaus bedeutend war, mit einer wichtigen römischen Handelsstraße und allem, was dazugehört, also zu einer wichtigen Stadt, Tempeln und ja, andere kulturelle Einrichtungen, Theater zum Beispiel. Gab es alles in Philippi und ja, man sieht es recht deutlich. Vom ersten Buch des Apostels Paulus in Philippi, circa 12 Jahre bevor er den Brief geschrieben hat, also um das Jahr 50, schreibt die Apostelgeschichte. Und Paulus predigte dort und jemand kam zum Glauben. Teil 2 unseres kleinen Quizzes, wer kam denn in Philippi zum Glauben? Ah ja, super. 1 mit Sternchen. Lydia, die Purpurkrämerin oder Purpurhändlerin, kam in Philippi zum Glauben und ließ sich auch taufen mit ihrem Haus, das heißt mit ihrer Familie, also der Verwandtschaft, mit der Dienerschaft und so weiter. Das war üblich einfach, dass sich alle dann dem Glauben angeschlossen haben, zum Glauben kamen. Paulus hat aber auch einen bösen Geist aus der Stadt Philippi vertrieben, genauer gesagt von einer Wahrsagerin, einen Wahrsagegeist. Und das hat nicht alle erfreut, weil durch diesen Wahrsagegeist auch viel Geld verdient wurde. Und deshalb kam er und sein Begleiter Silas ins Gefängnis. Und vielleicht kennt der eine oder andere die Geschichte. Ja. Bei so einem Quizverhalten glaube ich, dass es viele kennen. Sie wurden wundersam befreit, das Gefängnis erbebte, die Gefängnistüren gingen auf und kurz gesagt, das hat den Gefängniswärter so beeindruckt, dass er auch zum Glauben kam und sich ebenfalls taufen ließ. Paulus hatte dort also ein paar eindrückliche Erlebnisse, aber er ist vielleicht auch in Gedächtnis geblieben, weil die Philipper diese eindrücklichen Erlebnisse eben auch hatten. Wenn wir uns jetzt dem Brief selber zuwenden, stellt sich die Frage, wie und was schreibt Paulus in seiner Gefangenschaft in Rom an seine Gemeinde in Philippi? Vielleicht sollte ich nicht sagen an seine Gemeinde, sondern einfach an Gottes Gemeinde in Philippi. Was ist Paulus wichtig in dieser Situation? Ja, und da hilft es, wenn wir einfach anfangen, drin zu lesen. Und Christine übernimmt das sozusagen aus dem Off und liest uns aus Kapitel 1 im Philipperbrief die Verse 1 und 2. Genau, Mikro.
Seit 233 in der Bibel.
Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi, samt den Bischöfen und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.
Schon die Anrede macht deutlich, Paulus und sein Gefährte, diesmal Timotheus, sehen sich ganz im Dienst Jesu. Wir lesen hier, dass Paulus sich selber nicht als Apostel beschreibt, sondern als Knecht. Apostel hieße Gesandter, Bote Gottes. Hat so ein bisschen einen Hauch von Elitärem. Seht her, ich bin der Gesandte, mit einer Vollmacht ausgestattet. Nein, nein, Paulus sagt, ich bin ein Knecht oder wörtlich ein Sklave Jesu. Und diese Sicht auf sich selber setzt auch den Ton für den gesamten Philipperbrief. Und an wen schreibt dieser Paulus, der Knecht Christi? Er schreibt an Heilige. Das ist so ein Wort, was wir immer mit spitzen Fingern ein bisschen anfassen, vorsichtig, Heilige, so. Was mit Menschen zu tun hat und heilig, da ist man vorsichtig, weil man natürlich sofort die in Verbindung bringt. Da geht es um jemanden, der komplett tadellos und vollkommen ist. Und ich denke, es war in der Predigt vor nicht allzu langer Zeit, dass das Wort heilig erklärt wurde, das ist gar nicht so gemeint. Wir atmen ganz tief durch. Es geht im griechischen Wortsinn, habe ich nachgelesen, eher. Und ja, das ist auch eine sehr wahrscheinliche Sicht, darum, dass Heilige Ausgesonderte sind. Sie sind ausgeschnitten, getrennt. Ja, und dann fragt man sich natürlich, wovon getrennt? Also, für die Philipper geht es nicht so sehr darum, über dem Boden zu schweben, weil sie Heilige genannt werden und also einen Heiligenschein haben, sondern sie sind nur ausgesondert. Was heißt dieses ausgesondert? Sie sind nicht mehr Teil der Welt, sondern sie gehören zu Jesus. Finde ich eigentlich einen sehr schönen Gedanken. Die Philipper können also weiterhin, keine Ahnung, schlecht über andere reden. Sie können vielleicht im Auto andere Verkehrsteilnehmer anbrüllen, mit Nachbarn streiten oder bei der Steuererklärung schummeln, weil es ja gar nicht um vollkommenes Verhalten geht, vollkommene Handlungen oder Taten, sondern nur um ausgesondert sein. Nein, natürlich nicht. Aber es geht hier wirklich nicht um Taten. Es geht hier einfach darum, dass es eine Gemeinde ist, die getrennt ist und die ausgesondert ist für Jesus. Ich finde diesen Gedanken einfach sehr, sehr schön. Und vielleicht können wir auch diesen anderen Gedanken des Heiligen, auch wenn es hier nicht so gemeint ist, für die Philipper beanspruchen, weil Jesus ja da ist, der ja auch vollkommen macht. Was uns fehlt, ergänzt Jesus. Und macht uns in dem Sinne ganz und heilig. Ja, Paulus erwähnt Bischöfe und Diakone extra. Man geht davon aus, dass Bischöfe die Ältesten der Gemeinde sind, die geistliche Leitung haben und die Richtung vorgeben, wohingegen Diakone eher mit praktischen Diensten der Gemeinde dienen. Ich stelle fest, so ähnlich sind auch unsere Gemeindestrukturen hier in Ludwigsburg. Also es gibt geistliche Leitung und es gibt auch andere praktische Dienste. So viel zur Anrede, zur Begrüßung. Vers 2, das sei der Vollständigkeit halber gesagt, ist eine gängige Grußformel in den Briefen von Paulus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ja, da klingt das Shalom durch, der Friede. Lesen wir weiter die Verse 3 bis 11. Christine? Ich hoffe, das wird vermutlich nicht besser. Egal, lies bitte.
Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich alle Zeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle, und ich tue das Gebet mit Freuden. Für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt von Herzensgrund in Christus Jesus. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, so dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes.
Dankeschön. Was für eine Eröffnung des Briefes. Es ist förmlich eine Liebeserklärung an die Gemeinde in Philippi. Paulus dankt Gott für die Gemeinde mit Freuden, wie wir lesen, weil sie Gemeinschaft am Evangelium haben. Da kommen wir gleich noch drauf zurück. Ja, ein schöner, ein optimistischer bzw. ein freudiger Beginn. Und kurzer Vergleich zum Galaterbrief. Das ist ein anderer Brief an die Christen in der Landschaft Galatien. Kapitel 1, Vers 6 steht dort: Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium. Autsch. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium. Steht da schon gleich im ersten Kapitel in Vers 6 an die Galater. Ich bin froh, dass ich nicht über einen Galaterbrief predigen muss. Ja, das sieht hier ganz anders aus. Von Freude überhaupt keine Spur. Weil sie, die Philipper also, Gemeinschaft am Evangelium haben. Eine andere Übersetzung, die Elberfelder, sagt dazu, Teilnahme am Evangelium haben, dankt Paulus Gott für die Gemeinde mit Freuden. Ich traue mich jetzt kaum, die nächste Folie zu zeigen. Ja, ein bisschen sieht man es. Markiert, was ich gerade gelesen habe oder gesagt habe. Und ich bin ein bisschen hängen geblieben und habe gedacht, was bedeutet das? Teilnahme am Evangelium, und da sind sich die Ausleger recht einig. Das ist eine Umschreibung dafür, dass Paulus eine Geldgabe, ein Geldgeschenk bekommen hat von den Philippern, während er eben im Gefängnis in Rom saß. Das ist auch gleichzeitig der äußere Anlass von dem Brief, dass er den Philippern dankt für diese Gabe. Wenn wir jetzt aber die vier Kapitel gelesen haben, dann sehen wir sehr deutlich, dass es um weit mehr geht, als jetzt sich für ein Geschenk zu bedanken. Aber das vielleicht mal zu anderer Gelegenheit. Die Philipper zeigen diese Gemeinschaft am Evangelium, also durch ihr Geldgeschenk an Paulus. Darin drückt sich natürlich auch aus, dass sie besorgt sind um ihn, um sein Wohlergehen. Und sie zeigen, dass sie mit Paulus ganz eng verbunden sind. Ihn unterstützen in seinem Kampf und damit für die frohe Botschaft, für das Evangelium von Jesus als Heiland der Welt, dass sie da mitkämpfen. Das Ganze wird bestätigt dann in Vers 7, wenn wir mal kurz springen. Moment, so. Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Hier ist eine tragfähige Gemeinschaft zwischen Paulus und den Philippern entstanden, zumal wir bedenken müssen, dass es damals wie heute ähnlich oder gleich war. Häftlinge hatten einfach keinen guten Ruf. Paulus fallen zu lassen, wäre ziemlich normal gewesen. Aber die Philipper haben da ganz andere Maßstäbe. Sie sind Paulus treu, sie unterstützen ihn und sehen seinen Kampf für die frohe Botschaft von Jesus als Retter der Welt. Paulus zeigt auch was. Er beschreibt die Gemeinde nicht nur so als ausgesonderte Heilige, sondern auch als eine Aufgabe Gottes, die sich entwickelt. Das sehen wir dann in Vers 6. Also wenn wir in einen Vers zurückgehen. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. Die Philipper haben bewiesen, dass Gott in ihnen was begonnen hat, ein gutes Werk, und Gott wird es vollenden bis zum Tag Christi Jesu, also dem Ende der Welt. Von Anfang bis Ende ist Gottes Werk. Und das ist, finde ich, ein sehr schöner, aber auch ein wichtiger Gedanke, wenn wir über Gemeinde nachdenken. Es ist von Anfang bis Ende Gottes Werk, sagt Paulus hier. Paulus liebt also die Gemeinde in Philippi. Sie ist ihm eine Freude und er möchte sie auch gern wiedersehen, wie wir in Vers 8 dann lesen. Und ja, denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, von Herzensgrund. Wie steht es hier? In Christus Jesus. Also es beruht auf Gegenseitigkeit. Was wünscht Paulus einer Gemeinde, die er so liebt? Wir nehmen natürlich an, es ist das Beste, was er wünschen kann. Und wir lesen es in den Versen 9 bis 11. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, so dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi. Erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lob Gottes. Die Liebe der Philipper soll reicher werden an Erkenntnis und Erfahrung, sodass sie immer besser wissen, was eben das Beste ist. Ganz anders in praktischen Worten, was bedeutet das, immer reicher werden an Erkenntnis und Erfahrung? Ich habe vorher so ein paar schlechte Taten aufgezählt und ich glaube, auch wenn es hier weniger um Taten geht, dass es doch ein Effekt ist, wenn man reicher wird an Erkenntnis und Erfahrung in der Liebe, dass eben solche Taten immer weniger werden, dass das ein Effekt, eine Wirkung ist. Anders gesagt, wenn man das an sich geschehen lässt, wird man Jesus immer ähnlicher. Er betet dafür, und es heißt gleichzeitig auch, dass es nicht den Philippern direkt sagt. Er könnte ja auch sagen, werdet besser, arbeitet an euch, Training, vielleicht sogar einen Ernährungsplan oder sowas, was einen zu einem besseren Menschen macht, von innen heraus sozusagen. Mit viel Anstrengung kommt ihr einen Schritt weiter. Paulus weiß vermutlich nur zu gut, dass es nichts bringt, sondern er wendet sich direkt Gott zu und er betet dafür. Gott hat das gute Werk begonnen, er wird es vollenden, da ist er zuversichtlich. Und wie so eine Art Garantie, dass es klappt, steht Vers 11. Erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lob Gottes. Die Gerechtigkeit kommt dann schließlich nicht aus den Philippern, sondern durch Jesus Christus, der gerecht macht, der bereit macht fürs ewige Leben, der die Tür aufschließt zum ewigen Leben. Würde so ein Brief an die Gemeinde in Ludwigsburg auch so beginnen oder doch so wie an die Galater? Ich hoffe natürlich, dass wir so eine Art Philippergemeinde sind. Aber selbst wenn es anders wäre, wenn erst der erhobene Zeigefinger käme, dann erfahren wir trotzdem einiges von dem, was für uns als Gemeinde wichtig ist, auf das wir zu einem Anlass der Freude werden. Erstens, ich denke, wir können das genauso beanspruchen wie die Philipper, Auch wir sind Heilige, also ausgesondert. Wir sind nicht mehr von der Welt, auch wenn wir jetzt in der Welt leben und in der Welt wirken, so gehören wir ihr nicht. Ich finde, das ist ein Gedanke, den wir oft vergessen in unserem beschäftigten Alltag. Wir sind mit tausend Aufgaben der Welt, sei es im Beruf oder im Studium, auch in der Familie. Wir sind so damit beschäftigt, in der Welt zu sein, dass wir vielleicht gelegentlich vergessen, dass wir ausgesondert eigentlich sind. Wir gehören nicht der Welt. Wir gehören zu Gottes Reich. Als Einzelne und als Gemeinde. Es geht dabei nicht um unsere Taten, sondern um unseren Zustand. Oder vielleicht Zustand erinnert zu sehr an, ich fühle mich heute schlecht, ich bin im schlechten Zustand. Vielleicht geht es um unsere Stellung. Das ist vielleicht weniger missverständlich. Im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 13, steht dazu, dass wir versetzt sind in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben. Hier kommt es ganz deutlich raus, wir sind abgesondert, versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Zweitens, und da denke ich, sind die Philipper Vorbild. Dieses Wirken, der Bau am Reich Gottes, endet nicht bei den Finanzen, so wie die Freundschaft beim Geld aufhört. Ganz im Gegenteil, wie die Philipper Paulus mit Geld unterstützt haben, so gilt es eigentlich auch jetzt. Das ist vielleicht ein Nebenaspekt, aber ich kann euch schon mal versprechen, als sozusagen Anlageberater, die Rendite ist sensationell. Ihr wisst ja aus der Finanzwelt, wenn man Geld anlegt in der Bank, zurzeit noch sehr schlecht, ist vielleicht sicher, aber man macht eigentlich mit der Inflation Verluste. Oder wenn man eben sein Geld anders anlegt, dann heißt es gibt die Regel, hohe Rendite heißt auch gleichzeitig hohes Risiko. Und dem setzt die Bibel entgegen. Ich kann euch noch gleich ein paar Bibelverse zum Merken mitgeben. Hohe Rendite ohne Risiko. Wer am Gottesreich auch mit Finanzen einsteigt, der hat das. Das steht zum Beispiel in Lukas 6, Vers 38 oder in Lukas 12, Vers 33 und 34 und an einigen anderen Stellen. Das sind in der Sprache Jesu ausgedrückt Schätze im Himmel, die unvergänglich sind, die keinem Wertverfall ausgesetzt sind. Das lerne ich von den Philippern hier, die Paulus nicht fallen gelassen haben, obwohl er Häftling war und kein attraktiver Empfänger. Er war vielmehr ein Todgeweihter. Sie haben also praktisch jemandem gespendet oder jemandem geholfen, der aus menschlichem Blick, wo die Investition vielleicht fehlgeleitet war. Aber man darf nicht auf das Ansehen der Person achten. Gott baut sein Reich auch mit Häftlingen. Und an keinem sieht man das besser als an Paulus. Ja, die Philipper sind treu und haben Paulus nicht vergessen. Paulus, den Apostel, der die ganzen Briefe geschrieben hat, durch die sehr, sehr viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Insofern sind also die Philipper ein schönes Vorbild für uns. In dem Aspekt, dass wir niemanden fallen lassen dürfen, der nach weltlichem Maßstab unattraktiv oder unbequem ist wie Paulus. Es ist natürlich klar, dass wir hier keine Verfolgung haben, wie Paulus sie erleben musste. Unter Nero war ja die erste Christenverfolgung und es ist jetzt unklar, wie umfassend die war, aber dass er im Gefängnis saß, deutet schon hin, dass er zumindest darunter leiden musste. Es zeigt sich an den Philippern, dass sie Gottes Maßstäbe über die der Welt gesetzt haben. Und das ist, denke ich, ein zweiter Punkt, beziehungsweise mein dritter Punkt, in welchem die Philipper uns auch Vorbild sein können. Und viertens, auch wir Ludwigsburger sind, wie wir schon gesagt haben, Heilige oder Ausgesonderte und damit auch eine Aufgabe Gottes. Gott selbst hat ein gutes Werk in uns begonnen und wird es auch vollenden. Ich liebe diesen Vers, muss ich sagen. Und ich habe mich gefragt, wenn der Beginn schon auch bei uns zu zeitlich gesehen zurückliegt. Ich habe ja vorhin mit erwähnt, dass wir schon 112 Jahre hier in Ludwigsburg sind. Ist es sichtbar eigentlich an der Gemeinde Ludwigsburg, dass wir Gottes Werk sind, der es begonnen hat, das gute Werk, sieht man das? Und ich möchte hier jetzt auch nicht so exklusiv hier die Abelstraße 51 meinen, sondern allgemein die Gemeinden in Ludwigsburg. Ich denke, es ist ein klares Ja. Ich denke, die Gemeinde ist für ganz viele schon zum Segen geworden, was hier schon Menschen aus- und eingegangen sind. Und ich glaube, dass die Gemeinde auch schon reich gesegnet wurde. Und genauso wie Paulus dürfen wir auch zuversichtlich sein, wiederum unabhängig von äußeren Anzeichen, dass eben Gott dieses Werk vollenden wird, auch in Ludwigsburg bei uns. Gott selbst kann uns immer reichere Liebe geben, Erkenntnis und Erfahrung, wie es hier steht, damit wir wachsen im Glauben, Jesus immer ähnlicher werden, dass wir erkennen, wo es Irrwege gibt, wo der bessere Weg ist, auf dass wir lauter und unanstößig sind für den Tag Christi, wie es in Vers 10 heißt. Alles, was Paulus hier beschrieben hat, ist Gottes Werk. Gott hat es begonnen, wie ich sagte, schon jetzt auch in uns. Und es ist mein Wunsch und mein Gebet und meine Zuversicht, dass es vollenden wird. Auch wenn es viel Arbeit für Gott bedeutet, dieses Werk zu vollenden. Ich empfinde das als große Ermutigung für uns in allen Zeiten der Entmutigung, durch die wir schon gehen mussten, dass wir Gottes Werk sind und dass er an uns denkt und sein Werk auch hier vollenden wird. Amen. Lasst uns gemeinsam beten.